Wir haben einen neuen Colonizer in Großbritannien. Was haben wir noch alles?
Wir haben... Have you heard of the Nigerian cook?
Ja, ja, ja. Hilda Bassi. Gib mal den Leuten Kontext, die zuhören.
This cook, diese Köchin, straight up, ich glaube, 96 Stunden oder 92 Stunden.
96, die geht jetzt auf die 100 zu.
Fast 100 Stunden einfach gekocht, durchgehend. Durchgehend.
Leute, rechnet das hoch.
Ich frage mich, was 24,1, 48,2, mal 2, 4. Die hat 4 Tage gekocht.
Am Stück.
Ich frage mich einfach, ob dieses Essen geschmeckt hat.
Es muss schmecken, bei Force. Ich muss deinen Leuten ein Shoutout geben und deswegen liebe ich Nigerianer und NigerianerInnen. Das ganze Land ist rausgekommen, um sie zu supporten. Ja, Leute, verstehen nicht, wenn ich sage, das ganze Land, ich habe vorher von ihren Krämpfen geredet, es sind Pastoren gekommen und die haben für sie gebetet. So. Lex no detaya, lex no detaya, hida no detaya, hida. Dann kam Tiwa Savage kam raus. Dann kam von Gangs of Lagos, was du mir auch gesagt hast, kamen die Schauspieler, um sie zu supporten. Es kamen Afrobeats, Dancer, die viral sind auf TikTok, um sie zu supporten. Die Leute standen bis zu 100 Stunden bald durch Regen, durch Hitze, durch alles Mögliche, um da zu sein. Das ist ein Event und das liebe ich an NigerianerInnen. Wenn in Nigeria etwas passiert, jemand was Krasses macht, es gibt kein, in dem Moment, Tribalismus ist zwei, dritt, viert, fünfrangig. Es ist eine Nation, bei NSARS die Leute auf die Straße gegangen sind. Ich finde diesen Support untereinander bei NigerianerInnen einfach nur merci beaucoup. Ja, genau das. Hammer.
Das ist schon echt toll. Die hatte auch über Millionen Views und die hat ja das Ganze auch live, also einen Livestream gemacht, richtig?
Ja.
Das finde ich auch crazy.
Aber das Internet hat auch ein Problem mit dem Support von NigerianerInnen. Dazu müssen wir eine kurze Reise antreten. Wir gehen wieder nach Großbritannien, denn Tiwa Savage, ihr kennt sie wahrscheinlich, eine der größten Afrobeat-Artistinnen, auch Queen of Afrobeat genannt, hat bei der Krönung von Prince Charles, dem Dritten, richtig? Weil ich glaube, das ist der Dritte.
Der Dritte.
Ja, ich hab nachgeguckt. Siehst du, der Dritte. Also ja. Hatte ich doch richtig. Guck, das ist das. Manchmal musst du an dich selbst glauben. We are great journalists, okay? Okay.
Note to self.
Und Tiwa Savage hat Keys to the Kingdom gesungen. Von dem Album, von dem Afrika-Album von Beyoncé.
Ja, ja, nee.
Was sagst
I
du dazu?
Do not fuck with it. Ich finde das katastrophal. Ich finde es auch, weißt du, ich finde es auch sehr peinlich, wie viele African Nations bei dieser unnötigen Coronation vor Ort waren. Erstens. Zweitens, ganz hinten saßen. Und es gibt so richtig witzige Memes von Buhari, wie der ganz hinten sitzt. Und der streckt seinen Kopf wie eine Giraffe. Der versucht seinen Kopf richtig, der verrenkt sich. Der macht, ich weiß nicht, was der da macht, aber bei Fire by Force, he wants to see something.
Buharis wer?
Und ich denke mir so, der Nigeria's President, noch Präsident, bevor er abgelöst wird. Aber das sind so Szenen, die sehe ich und das ist einfach nur peinlich. So, you're taking all the effort for a country that couldn't give fucks about you.
Yeah.
Was denkst du? Was hältst du davon?
Die ganze Krönung? Meine persönliche Meinung dazu?
Ich habe die nicht mal geguckt. Ich habe boykottiert. Bei Fire by
Ice. Ich habe sie nicht angeguckt. Das interessiert mich auch nicht. Ich habe was lediglich verfolgt, weil das journalistisch in unseren Redaktionen relevant ist und man manche Events einfach nicht ignorieren kann. Selbst wenn du es ignorierst, wird es dir zugespielt. Aber ich habe es nicht aktiv angeguckt.
Leider true.
Weil es mich nicht interessiert hat. Ich denke so, ist die Legacy oder auf Deutsch auch das Vermächtnis dieses ganzen Apparates der britischen Monarchie, die, glaube ich, wie viel? Bis zu 2/5 der Welt kontrolliert hatten. Ich meine, der Welt, der kompletten,
Ja,
der gesamten, versteht ihr,
könnte
was ich,
das
nicht
macht.
Länder, nicht Kontinente, der Welt. Wir reden von Kontinenten, Plural. Feiern sowas, um diese Legacy weiterzugeben. Was mich eher interessiert hat, ist, wie die britische Bevölkerung dazu stand. Wie die Situation gerade ist, weil wenn ich mit Bekannten, Freunden, Family aus Großbritannien spreche, dann erzählen sie mir von einer Lebensunterhaltskrise. Manche Personen können sich nicht mehr Tomaten, Gurken leisten. LehrerInnen und Beamtinnen, Haushalte mit zwei Einkommensquellen können sich nicht notwendige Sachen leisten. Also das ist so die Sache, die mich persönlich schockiert. Daher verstehe ich dann nicht, wie so viel Geld ausgegeben werden kann. Ich glaube, in Euro 285 Millionen Euro und die Queen, die Mutter von Charles, Queen Elizabeth, war aber ihre Krönung bei 45 Millionen Pfund, soweit ich weiß. Woher kommt diese Steigerung? Und das ist ja auch von Steuergeldern bezahlt. Das ist so, das ist, was mich eher schockt, weil ich denke dann, wenn du böse bist oder so ein Kolonialapparat bist, dann mach es doch
Sei
richtig.
böse on a budget.
Nicht mal das, dann mach es wenigstens clever, weißt du? Dann mach es wenigstens so, dass du das Geld nimmst und dann zum Beispiel sagst, an dem Tag kriegt jeder Haushalt einen Essensgutschein für eine Woche oder sowas, ne? Damit du dann sagen, damit dann die Leute Ruhe geben, wenn du so wirklich den Support haben möchtest von dem Land, so dass Leute sagen, das finden wir super. Sei irgendwie clever. Like, na, ich bin unbeeindruckt. Ich bin unbeeindruckt. Ich find's komisch.
Ich finde es auch sehr komisch. Ich habe leider keine ganz genauen Zahlen, wie viele African Leaders präsent waren. Hast du genaue Zahlen? Ich glaube nämlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber als ich das letzte Mal ein bisschen recherchiert habe, habe ich gesehen, es war die Rede von mindestens 12.
Ja, ich habe was Ähnliches gehört, ja. Irgendwie sind auch inkognito
Die
da.
ärgern sich wahrscheinlich,
Nee,
denken sich auch,
einfach nur
okay.
Schwamm drüber über das Ganze. Aber was ich ganz cool fand, sind die Eindrücke von unserer Kollegin beim Tagesspiegel, Farangis, die auch vor Ort war. Und die hat auch einen Artikel darüber geschrieben.
Yes, und wir haben Farangis einige Fragen gestellt, weil Karel und ich ja, wie man gerade gemerkt hat, nicht ganz so krass invested in dieses Thema sind. Und sind da mal ein bisschen auf der Spur gegangen, was sie dazu zu sagen hat.
Der Artikel ist, by the way, den findet ihr beim Tagesspiegel und er ist nicht hinter der Paywall, also ihr könnt ihn jederzeit lesen. Ein König für alle? Fragezeichen. Charles musste nie zur Tafel. Und den werden wir dann auch in den Shownotes verlinken. So, haut euch die Eindrücke an.
Vielen lieben Dank, dass du da bist. Wir freuen uns total. Karel hat vorhin die Lebensunterhaltungskosten angesprochen und ich würde sagen, wir steigen da auch mal direkt ein, um ein bisschen für Kontext zu sorgen. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, wie es gerade in Großbritannien aussieht?
Ja, wie die allgemeine Situation in Großbritannien ist, was Lebensunterhaltskosten angeht, ist natürlich immer vom eigenen Budget abhängig. Wer sich natürlich das gute Leben in London leisten kann, in einem wohlhabenden Viertel, dem wird es wahrscheinlich auch nicht so schlecht gehen. Ich gebe mal ein paar Beispiele, die mir in den letzten Wochen begegnet sind. Ich war bei einer Tafel, es gibt zurzeit einen Höchststand an Tafeln in Großbritannien und an dieser Tafel haben sie mir erzählt, dass zurzeit viele Familien kommen, in denen beide Elternteile arbeiten, die eigentlich sich immer selber finanzieren konnten, wenig Probleme hatten, irgendwie Essen auf dem Tisch zu haben. Das geht zurzeit nicht. Die sind auf die Tafeln angewiesen. Ich war in Nordirland und habe mit einer Lehrerin bei einem Streik gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie samstags im Verkauf arbeitet, weil ihr Gehalt nicht ausreicht, um ihre Familie zu ernähren. Ich war in einer Grundschule, da hat mir ein junger Lehrer Mitte 20 erzählt, dass er eigentlich immer davon geträumt hat, Schulleiter zu werden. Ihm war das sehr wichtig, irgendwie als Pädagoge Lernziele zu entwickeln. Jetzt denkt er allen Ernstes darüber nach, diesen Job zu schmeißen, weil er davon nicht leben kann und die Belastung aber auch im Bildungssystem in Großbritannien, in Nordirland unheimlich hoch ist. Wenn man sich zum Beispiel beim Beispiel Nordirland, was ja eben auch zum Vereinigten Königreich zählt und wir oft übersehen, wenn man sich da die Situation anschaut, sie haben eine Regierungskrise, der Bildungsetat wird immer wieder verkleinert und gestrichen, es fallen Hilfsprogramme, also mentale Gesundheitshilfsprogramme für Grundschülerinnen und Grundschüler fallen weg. Also der Lehrer hat mir erzählt, dass er eine Schülerin hat, eine 9-jährige Schülerin, die ihm sagte, dass ihre Traurigkeit zur Routine wird. Und es gibt keine psychologische Unterstützung mehr für sie. Junge Menschen, die ich hier treffe, erzählen mir immer wieder, die alle akademisch ausgebildet sind, einen Masterabschluss haben, erzählen mir, dass sie auswandern wollen und nicht in diesem Land bleiben wollen. Und ich finde, das zeichnet eben nochmal ein ganz, ganz anderes Bild vom Vereinigten Königreich, das wir sonst haben, wenn wir einer königlichen Zeremonie zuschauen.
Verstehe. Das ist auf jeden Fall eine gute Überleitung. Wie hat denn die britische Medienlandschaft auf die Krönung geschaut?
Naja, also in seiner Gesamtheit gibt es natürlich alles. Ja? Es gibt die unheimlich kritisch der Krone gegenüber eingestellt sind und für das Ende der Monarchie plädieren. Es gibt die man vielleicht so ein bisschen dazwischen einordnet, die nicht das Ende der Monarchie ausrufen, sondern stattdessen fordern, dass die Monarchie näher an den Leuten dran ist. Also beispielsweise König Charles müsste sich bemühen, auch marginalisierte Gruppen anzusprechen. Und dann gibt es natürlich auch die große Royal-Fans sind und das auch so medial kundtun. Ich würde aber gerne von einem Beispiel erzählen. Und zwar hat mich das sehr, das hat mich so sehr zum Nachdenken gebracht. Der Guardian hat ungefähr einen Monat vor der Krönung eine investigative Recherche veröffentlicht. Die nannte sich Cost of the Crown. Und sie waren zum ersten Mal diejenigen, die zahlenmäßig festsetzen konnten, also mit belastbaren Zahlen, wie wohlhabend diese britische Königsfamilie ist. Und wir können uns ja alle vorstellen, dass die unfassbar reich sein müssen, aber Zahlen gab es bis dahin nicht. Es ist ein gesamter Überblick darüber, wie viel Vermögen sie haben, auch wie viel Privatvermögen zum Beispiel der König hat, welche Steuern sie zahlen, welche Steuern sie nicht zahlen, wie viel die Regierung ihnen zahlt, welche Unternehmen ihnen gehören und warum wir nicht immer wissen können, welche Unternehmen ihnen gehören, Immobilien, Schätze und so weiter und so fort. Und das war, ich fand persönlich, das war eine heftige Recherche und es waren auch ganz schön spannende Ergebnisse. Gleichzeitig, und das haben auch die Guardian-Kollegen und Kolleginnen in ihrer letzten Podcast-Folge zu dieser Recherche besprochen, haben ihre Ergebnisse nicht den Anklang gefunden in der britischen Medienlandschaft, den sie sich erhofft haben. Und das hinterlässt natürlich einen total faden Beigeschmack.
Okay, das ist natürlich richtig heftig. Hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ehrlich gesagt, ich hätte gedacht, dass es total zu Aufruhr führt, dass Leute, ich weiß nicht, entsetzt sind, that they want to smash the monarchy oder so. Also irgendwie ein bisschen mehr Rebellion, I guess. Aber wie ist es dir denn damit ergangen? Du hast einen Artikel zugeschrieben, der gerade auch nochmal aufdeckt, oder darauf hinführt, dass Steuergelder genutzt worden sind. Welche Perspektiven sind dir dazu begegnet?
Da gibt es so drei unterschiedliche Perspektiven, auf die ich gestoßen bin. Die Krönung kostete ja abgeschätzt 250 Millionen Pfund. Es gab einerseits die komplett dagegen waren, auch natürlich dagegen, dass es von eigenem Steuergeld bezahlt wurde. Da war komplette Ablehnung zu spüren. Dann habe ich auch die getroffen, die das nicht so beschäftigt hat, dass es ihr Steuergeld ist. Das war so ein bisschen, ich habe das gemerkt, für mich hat sich das angefühlt, als wäre das nicht in deren Bewusstsein. Das ist nicht sonderlich präsent im Bewusstsein, dass es eigenes Steuergeld ist. Gleichzeitig habe ich aber auch die getroffen, und das war tatsächlich die Mehrheit, an Menschen, denen gar nicht bewusst war, dass die Krönung durch die britischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanziert wird. Und auch die keinen blassen Schimmer über die Höhe der Kosten hatten. Das sind so die drei Perspektiven, auf die ich da gestoßen bin.
Das ist auf jeden Fall spannend, dass du diese Perspektiven erhaschen konntest und auch gleichzeitig ein netter Reminder an einen selbst, dass ich beispielsweise jetzt auch nicht aus dem FF wüsste, wofür alles unsere Steuergelder verwendet werden. Aber nochmal was anderes. Gibt es so richtige Hardcore-Monarchie-BefürworterInnen in Großbritannien? Ist das überhaupt noch ein Ding oder ist das ein eher veraltetes Bild, das wir hier haben?
Ich glaube, wir müssen jetzt zwischen zwei Dingen unterscheiden. Und zwar sind die Menschen Fans der Royals oder sind die Menschen wirklich Anhänger der Staatsform eines monarchischen Herrschers? Meine Einschätzung ist, dass die meisten Menschen, die sich als Fans der Royals oder als Royalists bezeichnen, denen geht es nicht um die Staatsform Monarchie, dass sie oben einen Mann oder eine Frau an der Spitze haben, der auf sie runterregiert, sondern die Leute haben hier demokratische, etablierte demokratische Strukturen, ja? Also hier wird ein Parlament gewählt, es gibt Lokalwahlen und so weiter und so fort. Also demokratische Strukturen sind etabliert. Gleichzeitig gehört die royale Familie zur Geschichte, Tradition und Kultur des Vereinigten Königreichs und wird auch über die Grenzen des Landes hinaus besprochen. Das heißt, die Menschen, die ich als Anhänger wahrnehme, die nehme ich als Anhänger wahr, weil das für sie Kulturgut ist, nicht weil sie unbedingt jemanden an ihrer Spitze haben wollen, der sie top-down regiert.
Ich hätte das auf Anhieb gar nicht so differenziert betrachten können, aber danke, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Aspekt auch nochmal. Und Dankeschön für deine Einschätzung als unsere erste Expertin hier bei Aarpod.
Naja, die Leute wissen selbst, wie das zustande kommt und warum sie diese Strukturen immer noch unterstützen. Also weißt du, wenn es aus dem eigenen Budget wäre, dann hätte ich gesagt, who cares? Aber
Aber weißt du,
Steuergeld, da ist das Problem. Ja.
Wo wir gerade bei Strukturen sind und Machtmissbrauch, hast du auf Spotify den Podcast Boys Club gehört?
Ja, ich habe ihn gehört. Ich bin bei Folge 4, der mit dem Titel Der Apparat, also die vierte von acht. Also ich habe die Hälfte gehört. Wie weit bist du?
Ich bin auch bei Folge, also jetzt bei Folge 5. Ich
Mhm.
habe quasi ein bisschen auf dich gewartet. Und kannst du ganz kurz zusammenfassen, worum es darin geht in Boys Club?
Der Titel ist ja Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Der Titel erklärt eigentlich alles, um das es geht. Es geht natürlich um die neuesten Entwicklungen, um den Chefredakteur Julian Reichelt, der dann ja auch von der Bild entlassen wurde. Und der Druck, dass er überhaupt entlassen wurde, kam erst durch das Ausland, also weil es auch in den New York Times etc. dann berichtet wurde, was oft mal in der deutschen Medienwelt passiert, dass Sachen erst im Ausland berichtet werden müssen, damit sie dann in Deutschland zum Thema werden, weil wir uns eher oft, ist wirklich so, kann man beobachten, an den USA inspirieren. Und es ist eine Kollaboration von Spotify Studios und THZ Media. Und in 8 Folgen werden die Strukturen vom Axel Springer Verlag runtergebrochen, wo es Jetzt will ich das Wort Skrupel gerade verwenden, wo sie keinen Halt davor machen, Leute auch einzuschüchtern. Die Menschen, die sie interviewen wollen, aber auch ihre Mitarbeiter ein gewisses Gefühl von Höhenflug vermitteln, sodass sie dann denken, um aufzusteigen, ist alles recht. Es gibt keine Regeln, es geht die Karriere und du wirst auch für das belohnt, dass du dann in dem System funktionierst. So habe ich den Podcast bisher aufgenommen. Wie hast du ihn aufgenommen?
Voll, genauso. Und ich finde es einen sehr spannenden Einblick für gerade für junge JournalistInnen und auch für diejenigen, die Journalismus praktizieren wollen, um sich einfach auch nochmal darüber im Klaren zu sein oder zu werden, wer ist mein Arbeitgeber, wo möchte ich arbeiten, wie möchte ich arbeiten und was sind meine persönlichen Grenzen und sich auch daran zu halten. Ich denke, dass wir uns oftmals nicht intensiv genug mit dem Unternehmen, für das wir arbeiten, auseinandersetzen. Weißt du, wie
Ja,
ich meine?
definitiv.
Also, dass wir nicht so deep in die Recherche reingehen, dass wir uns mal anschauen, okay, seit wann gibt es das Unternehmen? Wenn es jetzt ein Unternehmen mit einer krassen Heritage ist, was für eine Rolle hat es während Ersten, Zweiten Weltkrieg gespielt oder welche Rolle spielt es in anderen politischen Konflikten? Das sind alles so Fragen, wo ich mir auch nochmal im Klaren geworden bin, das sind halt Fragen, die muss man sich einfach selber auch stellen.
Ja.
Hast du dir solche Fragen schon mal gestellt, bevor du irgendwo arbeiten gegangen bist oder dich irgendwo hast einstellen
Ja,
lassen?
immer öfter sogar. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer guten Freundin, Milanelle heißt sie, und sie hat es sehr schön runtergebrochen. Das spiegelt auch ein Stück weit meine Einstellung wider. Wenn es ein System gibt, in dem Fall bei Axel Springer, dann wirst du dafür belohnt, in dem System zu funktionieren, so wie es designiert ist für die Mitarbeitenden. Wenn du also dagegen nicht funktionierst, wenn du nicht so funktionierst, wie es vorgegeben ist, dann wird dir ja in dem Sinne gesagt, dass du inkompetent bist, dass du nicht reinpasst. Das heißt, wenn du authentisch bist, wirst du immer gegen das System gehen, aber das System erhält sich ja selbst. Damit, weil das so funktioniert. Wir sprechen von Macht und Missbrauch. Wenn Macht und Missbrauch die Kernelemente sind, was passiert, wenn du nicht Macht und Missbrauch widerspiegelst? Du bist quasi ein Systemgegner. Und dann wird dir auch vermittelt, dass du nicht gut genug bist. Und dann brauchst du genug Selbstwertgefühl. Weil das sehe ich bei den vielen Journos, die in deinen Episoden gesprochen haben, die haben ein, es scheint mir so, geringes Selbstwertgefühl, aber Selbstbewusstsein von Axel Springer dann bekommen. Ein Selbstbewusstsein, nicht, dass es von innen herauskommt, meine Arbeit ist gut, sondern du hast ein Bewusstsein dafür, wie deine Arbeit auf andere wirkt und als gut wahrgenommen wird, aber nicht, dass du von dir aus selbst sagst, ich bin krass, sondern es gibt dein Selbstbewusstsein wird so gepusht, weil du auf einmal mit Stars redest, bist auf roten Teppichen, du bist an wichtigen Treffen mitten im Raum und kannst auch Entscheidungen treffen und du gehst viral bei Diskussionen. Dann stimmt vielleicht auch noch dein Gehaltscheck, du hast einen gewissen
Ich glaube,
Lifestyle.
das ist halt auch nochmal das Krasse daran, ne?
Ja.
Also so das Thema Gehalt und Einkommen. So gerade wenn du, ich weiß nicht, wie es ist, also ich kann mir vorstellen, wenn man am Limit ist und wirklich nicht mehr weiß, wie man die nächste Miete zahlen soll oder die nächsten Mieten zahlen soll und irgendwie Rechnungen zahlen soll, dass dann die Empfänglichkeit dafür steigt, sich auf solche Dinge einzulassen, weil du dir denkst, okay, es ist nichts Permanentes auf den, weißt du, ich mache das jetzt erst
Ja.
zum Übergang, aber dann machst du diesen Übergang so lange, weil es irgendwie so schmeckt, bis es mental für dich einfach nicht mehr tragbar ist.
Und es fängt ja schon klein an. Das ist ja nicht so, dass es schon beim Extrem anfängt. Auch wahrscheinlich auch bei dir und mir, wo es manchmal Dinge gibt, wo wir nicht ganz vertreten, nicht unbedingt von der Meinung, aber vielleicht ist es eine Story in der Redaktion oder was weiß ich, wo uns nicht ganz interessiert, aber das ist ja halt Teil der Aufgabe, weil du gerade im Newsdienst bist, im Social Media Dienst oder man muss sie halt umsetzen und dann machst du sie jetzt halt, weil du technisch gesehen die Fähigkeiten hast, aber du brennst nicht unbedingt dafür. Und da tust du ja auch schon deine Grenzen überschreiten, weil du vielleicht sagst, ey, so würdest du es nicht ganz machen, aber es passt hier schon. Und dann geht es halt in die Extreme, wo dann Leute oder Menschen, Individuen wie auch Gruppen, Menschengruppen zu Schaden kommen, weil dann Hetze entsteht und dann werden auch Sachen stark verkürzt für den Sensationalismus. Das heißt, die Schlagzeile selbst wird wichtiger als der Inhalt der Story und auch auf Kosten der Menschen, indem eben Lügen verbreitet werden oder Halbwahrheiten oder eben das Ganze polemisch ist, so dass du dann gegen Gruppen hetzt, um grundlegende Gefühle zu attackieren, von Angst, von Aggression, im Sinne von, wir haben eine Cost of Living Crisis, Lebensunterhaltskrise. Deswegen braucht man irgendjemanden, dem man die Schuld geben kann, außer der Regierung. Dann ist es einfach zu sagen, oh, die Ausländer nehmen uns alle weg. Oder bei der bei der Silvesternacht in Köln, dann hast du direkt ein Feindbild. Das ist viel einfacher, als alle Fakten dann zu sehen und das dann im Kern zu analysieren. Und das haben die auch im Podcast gesagt, die Host, Pia Stender meinte dann, wenn der Schaden erst einmal schon vollbracht ist von Axel Springer Verlag, in der Sinne von der Bild-Zeitung, dann ist es sehr schwer, von dort auch mit Fakten dann zu kommen und sagen, ja, aber es ist nicht mehr so. Wenn wir schon mal eine Wahrheit
Safe,
angenommen haben. Ja.
ja. Richtig krass, weil ich gerade in so verschwörungstheoretischen Kontexten genau das sehe, was du gerade gesagt hast, dass es schwer ist, die Wahrheit, die Leute angenommen haben, mit Fakten zu widerlegen.
Die
So, und ich
gefühlte
glaube auch so
Wahrheit ist
die
oftmals stärker
gefühlte
als die
Wahrheit.
Faktenlage. Und deswegen ist es ja auch, liegt es auch in der Essenz von Klatsch- und Tratsch-Zeitungen oder von Boulevardzeitungen als erste Zeitung, als erstes Blatt die Story zu veröffentlichen, weil das in der Regel auch die Wahrheit ist, wenn es nicht genug Kontra gibt. Ich muss nur groß
Dann
genug
in dem
sein.
Moment wird es zur Wahrheit. Ja, safe. Sehr, es ist sehr spannend, wie das Ganze funktioniert, weil wir sind ja auch sehr schnell darin, ein Urteil zu fällen als Menschen. Also
Definitiv.
es ist uns ja super lieb, irgendwie ein Urteil über jemanden zu fällen und uns dadurch selbst zu ermächtigen oder super moralisch oder moralischer zu sehen, als wir eigentlich sind.
Ist ein sehr guter
Und das
Punkt.
ist halt irgendwie, ja, das ist halt etwas, wovon so Boulevard und Klatsch- und Tratschblätter und so voll profitieren, weil they are just feeding into it.
Es gibt da einen englischen Begriff. Wie übersetzt man am besten Grace? Give yourself some grace. So, weil ich suche im Deutschen, ich habe sehr viele Wörter, Barmherzigkeit, man mit sich selbst sanft umgehen, aber ich finde kein Wort, was es genau beschreibt, was ich mit Grace ausdrücken möchte. Weil ich habe Grace als dieses Verständnis von Empathie und auch jemanden zur Verantwortung ziehen. Du versuchst zu verstehen, woher jemand kommt. Was, das heißt nicht, dass du einen Fehler oder eine böse oder schlechte Aktion gutheißt, aber zu gucken, was war der Gedankenprozess und warum. Und gleichzeitig ist es auch zu sagen, so geht das nicht. Du solltest das nicht so weitermachen, weil Empathie ohne jemanden zur Verantwortung zu ziehen, ist Mitleid.
Damn.
Das kommt nicht, die Ref es ist nicht
Damn,
meine Ref es ist nicht
Karel.
meine Reflexion. Das hat eine gute Freundin von mir, Anna, letztens
Krass.
gesagt. Und ich
Ich
denke viel
Shoutout
darüber
an Anna.
nach.
Ich schreibe das in mein Tagebuch rein. Ja, ohne Spaß sogar. Notiz an mich selbst. Krass.
Ich war
Ja,
so beeindruckt davon.
fühle.
Und ich arbeite wirklich an Grace, weil es eben, wie du gesagt hast, schwer ist, Leute nicht direkt zu verurteilen oder seine Situation auf diese zu projizieren. Oh, du warst nicht hier, du hast das nicht gemacht und bla bla bla. Und du willst mir deswegen dies und jenes antun. Und dann fragst du die Person, es ist dann gar nicht so.
Weißt du, ich glaube, je mehr man sich mit verschiedenen Biografien auseinandersetzt, desto leichter fällt es dir, also Grace, so wie du es definiert hast, zu empfinden. Oder Leute nicht zu vorschnell zu verurteilen. So, je mehr du dich mit anderen Biografien auseinandersetzt, desto mehr verstehst du, dass das Leben nicht so geradlinig verläuft. Life is just life. And it's. Du kannst es einfach nicht predicten. It's a wild thing.
Keinerlei Kontrolle, es passiert einfach. Und dann musst du damit umgehen. Und als Kind
Voll.
bist du ein bisschen so im Wattebausch etc. Ein bisschen das Gefühl von den Wattestäbchen, die nicht in die Ohren gehören, aber es fühlt sich gut an. So darfst du als Kind noch einigermaßen rumlaufen. Und dann mit dem Erwachsenen sagt man dir, eigentlich drückst du deinen Ohrenschmalz weiter rein und schadest dein Ohr und es kann Probleme kreieren. Jetzt musst du mit den Konsequenzen umgehen und dann heißt es mal, ja, zahl deine eigenen Rechnungen. Geh mit deinem, sei emotional intelligenter. Du musst anders Rücksicht nehmen, weil diese Empathie dir gegenüber haben Leute nicht unbedingt. Du wirst viel schneller verurteilt, weil man sagt, du bist erwachsen, du solltest es besser wissen.
Digga, Adulthood is the ghetto. Also, it is wild out here.
Ich frage mich auch bei Moral, wenn wir schon bei dem Thema sind, hast du wahrscheinlich mitbekommen? Wir machen gerade so krasse Sprünge mit Kanye West und Adidas,
was genau?
dass die haben ja ihre Kollaboration beendet, weil Kanye West wiederholt antisemitische und rassistische Aussagen getätigt hat.
Ja.
Aber Adidas hat jetzt noch im Wert von 1 Milliarde Euro Yeezys. Und haben sich dagegen ausgesprochen, diese einfach so wegzuwerfen, weil es aus Nachhaltigkeitsgründen nicht in ihr Konzept und ihr Selbstverständnis passt. Deswegen wollen sie diese verkaufen und dann die Erlöse an Organisationen spenden, die sich gegen Antisemitismus und Rassismus einsetzen, also Anti-Rassismus-Organisationen. rassistische Organisation. So, es gibt nur einen kleinen Haken dabei. Vertraglich stehen Kanye West 5% der Erlöse zu. Und 5% von 1 Milliarde. Kannst du dir vorstellen, ist nicht so wenig.
Kannst du kurz sagen, wie viel das ist? 5% von 1 Milliarde? Sind das 5 Millionen?
5% von 1 Milliarde. Yeah.
Mäßig? Also kann sein, das ist falsch. I don't know. Deswegen bin ich auch Journalistin und nicht hier irgendwas mit Mathe oder BWL. Aber ja, krass, ey.
Siehst du, und ich habe dann ein bisschen nachgedacht, weil ich dachte so, selbst diese Spenden, das ist mir irgendwie, das ist mir nicht ganz koscher. No pun intended. No pun intended.
Ich wollte gerade sagen. Okay, und warum nicht?
Wenn du spendest, kannst du das ja auch teilweise steuerlich dir zurückerstatten lassen. Also dadurch, dass...
Stimmt.
Deswegen ist die Frage, und ich weiß, es ist ein Unternehmen und ein wirtschaftlich-kapitalistisches Unternehmen hat das Ziel, Gewinn zu machen. Wenn du dir also diese Spenden dann wieder zurückerstatten lässt, dann hast du ja nicht nur was gemacht für dein Image, dann auch für Corporate Social Responsibility kannst du dann sagen, guck mal, ich habe was gemacht. Mir ist klar, dass Unternehmen das oftmals kombinieren, um einfach beides zu vereinen, aber sie machen, sie sind nicht nachhaltig, weil sie nachhaltig sein wollen, sondern sie sind kapitalistisch und sind nachhaltig, weil das Teil vom Kapitalismus ist.
Kapitalismus ist.
So. Das sind diese ganze Situation, das zeigt ein bisschen so, das einzige Problem in dem Ganzen, also als Struktur, war nicht die Aussagen, sondern es war euer Image und dass ihr euch von Kanye West eben trennen musstet, weil ihr so viel Druck bekommen habt. Nicht wirklich, weil ihr ein Problem mit dem Ganzen habt, weil ihr könntet diese Schuhe auch einfach alle verschenken.
As a matter of fact, safe. Ja.
Aber 1 Milliarde verschenken ist schon viel Geld. Deswegen ich...
Vor allem 1 Milliarde, von der du keine Steuern zurückerstatten kannst.
Deswegen ist... Das zeigt einfach, es gibt da so viele... Strukturen dahinter und manchmal ist die erste Story oder die gefühlte Wahrheit, Adidas hat alles beendet mit Kanye West wegen seinen antisemitischen Aussagen, rassistischen Aussagen. Das ist nicht die Story. Das ist nicht die Story. Was ist die zugrunde liegende Story, die wir recherchieren müssen? Und das ist dann ja wieder unsere Aufgabe in den jeweiligen Bereichen des Journals, weil da merke ich oft, es ist nicht so einfach.
Voll. Ey, ich habe... in meiner, jetzt einmal ganz kurz unbezahlte Werbung hier. Karel, ich habe eine neue App entdeckt. Ich bin ja so ein Apple Store Victim. Ich habe manchmal so Phasen.
Ja.
Ich downloade gefühlt alles aus dem Apple Store, um es auszuprobieren, um zu gucken, ob das meinen verschiedenen Needs irgendwie matcht.
Okay.
Und ich bin momentan auf der Suche nach einer App, falls ihr jemand eine kennt, gerne irgendwo droppen. Nach einer App, die mir dabei hilft, meinen Fokus zu stärken. Und jetzt komme ich nicht mehr, Meditation, I don't want to hear about that. Naja, auf jeden Fall, ich habe sogar 2 Apps entdeckt. Aber die eine App, auf die ich hinaus wollte, ist, die heißt Stoic, wie Stoiker. Und die hilft dir dabei, quasi so deinen Tag ein bisschen zu tracken, also wie es dir geht morgens, wie es dir geht abends. Der macht so verschiedene Mood-Check-Ins, was so gerade irgendwie, wenn man Mental Health Issues hat, irgendwie ganz nice ist. Und es gibt dort eine Übung, sag ich mal.
Yeah.
Fand ich sehr hilfreich. Und da, jetzt kommt auch die Brücke zu dem, was du gesagt hast, die heißt The 5 Whys. Und es geht eben darum, dass du dir die Wahrheit nimmst oder deine gefühlte Wahrheit nimmst beispielsweise und dich dann fragst, warum ist das eigentlich so? Oder warum fühle ich mich so? Und dann beantwortest du das. Ich fühle mich so, weil ich keine Lust habe, essen zu gehen. Okay, warum willst du nicht essen gehen? Ich möchte nicht essen gehen, weil Karel mich immer beim Essen gehen nervt. Okay, warum nervt, warum hast du das Gefühl, dass Karel dich beim Essen gehen nervt? Ja, Karel nervt mich beim Essen gehen immer, weil er so laut in mein Ohr schmatzt und
Hey, da
irgendwie
sind
denkt.
Beispiele, Leute, da sind Beispiele.
Das ist nicht true. Aber you get the idea. Und so kommt man irgendwie dem Kern seiner Emotionen näher, zumindest. Und das ist, glaube ich, eine ganz nice Übung, die man sich auch, mit der man auch so reißerische Headlines begegnen kann. Indem man einfach mal immer öfter fragt, warum ist das so? Und dann checkt, okay, aber warum ist das so? Und dann quasi weitergeht.
Wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm.
You get it.
Das mache ich oftmals so als Tipp, was ich da mache, wenn ich solche Titel sehe. Was wird gesagt? Wer sagt das? Weil es gibt Blätter, die ja links eher angeordnet sind, in der Mitte, eher rechts. Und das informiert auch darüber, aus welcher Perspektive oft geschrieben wird. Denn wer wirklich denkt, dass Medien komplett objektiv was wiedergeben können, der lebt in einer Fantasiewelt, weil es sind am Ende des Tages immer noch Menschen und diese entsprechen in den Strukturen, in den jeweiligen Medienhäusern, dem Demokratieverständnis des jeweiligen Landes, in dem sie sind. Und den jeweiligen Ausspielpositionen. Und das ist jetzt hier nicht, um Verschwörungstheorien zu sagen, aber selbst wenn es ein großes Medienhaus ist, egal welches, auch nochmal zu gucken, warum, es sind Menschen, Personen dahinter. Es kann sein, dass ich zum Beispiel in
Safe.
der Recherche einen Fehler mache oder etwas missverstehe, und es mehrere sehen und dann gibt es dann Fauxpas. Ich weiß natürlich, dass beim Journalismus ein hoher Anspruch ist für informative Wahrheit, dass die Fakten alle da sind und die Informationen stimmen, aber selbst da können Fehler unterlaufen. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass die, die Medien konsumieren oder Nachrichten, auch da Empathie haben, aber auch gleichzeitig sagen, was sie gestört und wie man das verbessern kann. Und nicht dann gleich draufhetzen von, oh, jetzt
Voll.
geht meine GEZ wieder dahin und da weg, etc. Es ist schon so, dass Leute dahinter sind und teilweise gegen wenig Bezahlung einen Bärendienst leisten. Wirklich. All meine JournalistInnen, Kolleginnen, die da draußen sind, du gehörst auch dazu, machen so eine tolle Arbeit und das ist echt nicht einfach. Da zu exzellieren und dann die hochwertig qualitative Arbeit zu erhalten, die ihr dann am Ende in Form von Podcasts hört, wie jetzt Boys Club macht und Missbrauch bei Axel Springer, Tari, wenn sie was für Refinery 29 macht und so weiter und so fort. Deswegen, da könnten wir echt mal manchmal mehr Grace für Leute zeigen, Empathie und jemanden auch zur Verantwortung ziehen, gleichzeitig in einem.
Das ist ein fabelhafter Schluss, wirklich. Und ich kann dir nicht mehr zustimmen. Du hast komplett recht. Würde mich auch mega freuen, so wenn ich habe manchmal das Gefühl, bei so einzelnen Genres, dass halt sehr stark andere Genres irgendwie mit dem Content interagieren und weniger halt irgendwie Leute, für die man ja schreibt. Und ich schreibe ja nicht dafür, dass andere Genres das lesen, sondern ich schreibe dafür, dass, keine Ahnung, Cassie von nebenan das liest, mäßig. Und damit interagiert. Und das ist, da hast du absolut recht.
Geht aus eurer Bubble raus, auch Jonas. So, schreibt nicht in einer Echo-Chamber, in einer Hallkammer, sondern geht raus und im Englischen sagt man touch some grass. Ich sage im Deutschen, geht auf die Kuhweide und riecht den Dünger. In dem Sinne, ciao. Von Tari und Karel.